RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Deutschland, Frankreich, Polen zusammen. Das Weimarer Dreieck kann Kraft entfalten. Die Zeitenwende, von der jetzt so oft die Rede ist, auch für die Europäische Union einzuläuten, also sie zu echter Einheit, zu Stärke zu führen. Das ist zumindest die große Hoffnung. Seit der Krieg an die europäische Haustür klopft, seit geopolitisch sich im Wettbewerb, in Wirtschaft alles so Richtung Asien verschiebt und natürlich gerade jetzt, wo die USA wählen und die neue Führung ihr Engagement hierzulande und in der Welt, in der westlichen Welt verringern könnte. Herzlich willkommen zu diesem Forum vom RBB 24 Inforadio und Tagesspiegel. Wir sind zu Gast auf dem Tagesspiegel-Kongress der Osten und freuen uns sehr und haben uns den Dreiklang dieses Weimarer Dreiecks auf das Podium geholt, um darüber zu diskutieren, was denn möglich ist von so einem Diskursbündnis. Unser Nachbar Polen ist vertreten durch den Vizeaußenminister Marek Prawda. Ich grüße Sie, herzlich willkommen. Unser Nachbar Frankreich, zugeschaltet aus Paris, wie es sich gehört, vertreten durch Sabine Thillier, Mitglied in der Nationalversammlung Frankreich für das Mouvement Démocrate. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und die deutsche Stimme aus dem Osten, wie es sich gehört, für diesen Kongress mit dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten von Thüringen, mit Bodo Ramelow. Herzlich willkommen auch Sie. Und das wäre das Ganze ohne die Expertise und Einordnung in den internationalen Kontext. Das macht Anja Wähler-Schöck, die Ressortleiterin internationale Politik beim Tagesspiegel. Mein Name ist Sandra Schwarte vom RBB 24 Inforadio. Willkommen auch Ihnen. Ja, legen wir los. Und starten wir gleich in die Diskussion über das, was manche einen Weimarer Moment sehen oder sie beschwören ihn zumindest in diesen Zeiten, eine Zeit des Handels für das Weimarer Dreier. Gerade jetzt, was den Unterschied ausmachen könnte, ob Europa in den Abgrund blickt oder eben zu neuer Stärke aufsteigen könnte. Marek Prawda, wie sehr hofft Polen mit seiner neuen Regierung unter Ministerpräsident Tusk auf einen Weimarer Moment in diesen Zeiten?
Das Weimarer Dreieck ist Europa in Kleinformat. Deshalb hofft man schon, dass dieses Format etwas tun kann, damit Europa seine Hürden nimmt. Und ich glaube, dass man bei uns vor allem aus dieser Perspektive, auf diese Konstellation schaut. Das heißt, Europa verändert sich, Europa wird östlicher und versucht auch von einer Regelfabrik zu einer Schicksalsgemeinschaft zu kommen. Also verwandelt sich, glaube ich, jetzt vor unseren Augen. Und Weimarer Dreieck hätte eigentlich das Potenzial, Europa daran anzupassen oder diese Prozesse gut zu nutzen. Europa kann nicht mehr darauf beruhen, ich weiß nicht, das kollektive Glück zu managen, sondern es regnet, es hagelt manchmal und deshalb müssen wir anders über uns denken.
Ich glaube, es stürmt im Moment sogar manchmal ganz schön kräftig um Europa herum, aber Sie sagten, das Weimarer Dreieck könnte eigentlich die Kraft entfalten. Da ist ja schon ein großes Fragezeichen damit da drin. Fragen wir in Frankreich hinterher. Sabine Thillier, ein Weimarer Moment. Eigentlich sollte das sein. Wie sehen Sie das?
Also ich würde einmal sagen, das Weimarer Dreieck ist schon sehr wichtig, wenn man sich eigentlich nur mal die Zahlen anguckt. Wir stellen 45% des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union, 42% der Bevölkerung. Das heißt, wir haben zusammen, zu dritt, schon eine recht große Kraft. Aber ich kann da meinem Vorredner nur zustimmen. Es ist jetzt auch ein Moment, wo Europa irgendwo sich entscheiden muss, wenn man sich die geopolitische Lage anguckt. Sind wir eine Schicksalsgemeinschaft oder sind wir auch nur Konkurrenten? Es geht ja immer um dieses Zusammenspiel oder manchmal um diese oppositionelle Komponente, wenn man sich die die Rüstungsindustrie ansieht, wenn man sich die Energiefragen ansieht, da haben wir natürlich Schwierigkeiten, zusammenzukommen. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir uns durch den Dialog einfach zusammenraufen müssen. Wir haben diese Wirtschaftsstärke und wir haben die Demografie. Und es ist in unserem Interesse, gemeinsamen Interesse, die Positionen abzustimmen.
Ja, über die großen Herausforderungen sprechen wir gleich ganz ausführlich. Aber blicken wir nochmal zurück, was denn das Weimarer Dreieck erreicht hat. Das müssen wir tun mit dem Blick nach Weimar. Am 28. August 1991 trafen sich dort die Außenminister der drei Länder in Weimar eben und gaben diesem Bündnis den Namen. Direkt nach dem Fall der Mauer schrieben sie eine Erklärung. Und da steht drin, sie wollen Verantwortung übernehmen für ein sicheres, für ein handlungsfähiges und für ein zukunftsfähiges Europa. Große Worte. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, hat sich das erfüllt? Hat das Weimarer Dreieck da geliefert?
Die wirtschaftlichen Prozesse sind so. Ich kann das an einem Beispiel sagen. Die 95% aller Chipfabriken der Welt werden von der Firma ASML in Eindhoven gebaut. Aber 100% der Schlüsseltechnik kommt aus Jena, also aus Thüringen. Kein Mensch nimmt das wahr. Die Wirtschaft hat sich längst so sortiert. Wir sind mit 100 Firmen in Thüringen Weltmarktführer in unseren Produkten und in den Bereichen. Das heißt, die Wirtschaft ist längst auf dem Weg, sich gemeinsam zu orientieren. Und unsere Partnerschaft zum Beispiel in die Hauts-de-France als Freistaat Thüringen und nach Malopolska sind gelebte Partnerschaften, die gut funktionieren. Auch die Bürgermeisterpartnerschaften in beide Regionen sind lebendig. Trotzdem spürt man das Verhältnis Ost-West. Die ökonomische Einheit ist gut vorangegangen, die psychologische ist eine Katastrophe. Und dasselbe bildet sich nochmal in Europa ab. Wir haben nach 2004 25% aller europäischen Bürger sind erst nach 2004 oder mit 2004 folgend in die europäische Gemeinschaft gekommen. Diesen Teil Europas nimmt die politische Elite Europas nicht wahr. Das alte Momentum Bonn, Paris hat funktioniert, ist auch gut so, sage ich als jemand, der zur Hälfte in der Familie in Rheinhessen sozialisiert worden ist, eben mit dem Hass meines Großvaters auf Frankreich. Und ich habe erlebt, das Wunder, dass über das deutsch-französische Jugendwerk sich das gewandelt hat in eine intensive Freundschaft. Meine andere Hälfte kommt von den Masurischen Seen. Das heißt, ich bin das wandelnde Weimarer Dreieck mit der polnischen Seite und der rheinhessischen Seite. Und ich merke, dass die polnische Sicht in Deutschland so gut wie nicht wahrgenommen wird. Es ist mir immer wieder sehr präsent, dass wir den 1. September 1939, den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, auch durchdringen, aber den 17. September von Polen nicht wahrnehmen, als die Sowjetunion sich Polen bemächtigt hat, als die beiden Diktatoren Polen aufgeteilt haben als europäische Beute und am Ende diese Zerstörung, die polnische Seite aushalten musste zwischen den deutschen Faschisten und der sowjetischen Soldateska, die genauso sich über das Land gestülpt hat, das wird in Polen heute noch wahrgenommen und in Deutschland nicht. Halte ich für ein Riesenproblem. Deswegen glaube ich, dass das Weimarer Dreieck an dieser Stelle mehr leisten müsste, indem wir aus polnischer Sicht oder aus osteuropäischer Sicht auf Europa schauen. Wir brauchen einen Perspektivwechsel im Blick, damit wir auch die Emotionsseite der Visegrad-Staaten verstehen, warum sie manchmal so komisch sind, was auf uns so komisch wirkt. Ich finde, es ist gut, wenn wir das Komische als Herausforderung nehmen, nicht drüber meckern und schimpfen und sagen, die sollen sich uns anpassen und den Mund halten, sondern zu verstehen, es ist anders. Und wenn ich unter diesem Aspekt die Entwicklung von Krakau angucke, dann kann ich nicht unterscheiden zwischen dem, was Thüringen ist und was Polen angeht. Die Industriebesatz ist mittlerweile eine gleiche Entwicklung.
Dabei, Herr Ramelow, sollte doch aber jetzt eigentlich der Moment sein, wo sich auch etwas mehr annähert. Wir haben doch eine besondere Situation, in dem wir hier die Zeitenwende ausgerufen haben in Deutschland, in Polen eine Regierung jetzt an der Macht haben, die sich sehr Europa wieder zuwendet und in Frankreich einen Präsidenten, der spätestens mit einer Rede in Bratislava auch deutlich gemacht hat, dass er auch sehr auf den Osten und auf Osteuropa schaut. Anja Wielaschek, die Perspektive, ziehen diese drei immer noch nicht an einem Strang oder ist es nicht die Zeit für einen Weimarer Moment?
Da würde ich Ihnen ganz recht geben. Ich glaube, es ist Zeit für einen Weimarer Moment. Er ist absolut obligatorisch. Ich würde zunächst ein Fragezeichen hinter den Begriff der Schicksalsgemeinschaft, der hier verwendet wurde, setzen. Ich finde, genau, das hört sich sehr passiv an. Wir müssen eine Gemeinschaft des Handelns werden. Und das würde ich auch mit Blick auf das Weimarer Dreieck sagen. Sie haben vorhin gefragt, was hat das Weimarer Dreieck erreicht bislang? Ich würde sagen, es war bislang eher eine Dialogplattform, was wichtig ist. Jetzt muss daraus eine Gemeinschaft des Handelns werden. Und wir hatten das Treffen der Außenminister im Mai, aus dem ein wichtiges Papier hervorgegangen ist, mit sehr, sehr konkreten Handlungsempfehlungen für die EU. Und ich glaube, jetzt ist ein Weimarer Moment, wo sich das Dreieck aus diesen drei bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Staaten, die fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung in der Europäischen Union darstellen, beweisen kann. Wir haben eine neue Kommission, die in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnehmen wird. Wir hatten den Regierungswechsel in Polen mit einer neuen pro-europäischen Kraft. Und wir haben einen neuen NATO-Generalsekretär. Ein wichtiger Aspekt für das Weimarer Dreieck wird auch sein, die Annäherung an die NATO zu stärken und den europäischen Pfeiler in der NATO weiter auszubauen. Ich denke, da gibt es jede Menge konkrete Vorhaben, die die Außenminister formuliert haben, die sehr viel Sinn machen und für die jetzt der richtige Moment gekommen ist.
Wie diese Herausforderungen ankommen in den einzelnen Ländern, besprechen wir gleich. Wir müssen über den Elefant im Raum sprechen. Sie haben es schon gesagt, die NATO und wie wir uns künftig da miteinander vereinen, hängt sehr entscheidend davon ab, wer im Januar ins Weiße Haus einzieht, wen die Wähler und Wählerinnen in den USA nun wählen, wohin wir steuern. Das fällt eben, diese Entscheidung fällt jetzt. Welchen Unterschied wird es machen, ob Kamala Harris oder Donald Trump im Weißen Haus sitzt für Europa, Marek Prawda? Welchen Unterschied wird das machen?
Donald Trump in Amerika, das ist auch ein Symptom einer Bewegung, die wir in Europa und überall jetzt haben. Es gibt viel Skepsis. Wir haben schließlich in diesen pessimistischen Zeiten eine optimistische Geschichte erzählt. Wir versuchen, das zu halten, und das erklärt auch Zurückhaltung manchmal bei uns in der europäischen Politik. Aber ich glaube, dass die amerikanischen Wahlen uns vor allem dieses Dilemma vor Augen führen. Also diejenigen, die jetzt anti-westlichen Populismus vertreten, die werden vielleicht Aufwind bekommen, wenn Trump gewinnt. Wenn es anders geht, vielleicht haben wir Kontinuität. Aber manches bleibt von unserer Diagnose. Das heißt, die Frage des Protektionismus, die wirtschaftlichen Probleme, die bleiben natürlich auch mit Kamala Harris.
Donald Tusk hat gesagt, unabhängig davon, wer die US-Wahlen gewinnt, ob Trump oder Harris, es ist wichtig, weiterhin guten Kontakt zu Amerika zu haben. Und man sei nur ein attraktiver Partner für die Vereinigten Staaten, wenn sich Europa im Bereich der Verteidigung selbst unabhängiger machen kann. Was heißt das? Attraktiv für die USA durch mehr eigene Verteidigung?
Wir dürfen nicht mehr unter amerikanischem Schirm leben. Und wenn wir keinen Trump haben, werden wir selbstständiger sein müssen. Das meint wahrscheinlich mein Premierminister. Und seit Jahren sprechen wir über eigene Fähigkeiten in der Rüstungsindustrie. Wir sind keine Verteidigungsallianz in Europa, aber wir haben gesehen, dass wir nicht umhin kommen, uns auch darum zu kümmern, dass wir gehen lernen auf der internationalen Ebene. Deshalb soll auch zum Beispiel das Weimarer Dreieck Impulse setzen. Also das Weimarer Dreieck wird vielleicht das heutige Europa nicht fit machen, aber kann Europa dazu motivieren, regelmäßig ins Fitnesscenter zu gehen. Das heißt, um dort darüber nachzudenken, wie man Probleme löst. Es würde dem Weimarer Dreieck gut tun, sich nicht mit selbst zu beschäftigen, sondern etwas von den Aufgaben zu lösen, die für alle wichtig sind. Und das ist zum Beispiel die militärische Sicherheit, diese Lücken, die entstanden sind in der Vergangenheit, dass wir sie vielleicht etwas schließen. Frankreich hat eine starke Rüstungsindustrie, Deutschland hat seine Zeitenwende und Polen wird schon, glaube ich, fast 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Für einen Frontstaat ist das selbstverständlich. Also das heißt, dass wir auf diesem Gebiet diese drei Länder eigentlich berufen, mehr zu machen.
Aber das Fitnessstudio könnte doch schon ganz lange in Betrieb sein und gut funktionieren und auf Hochtouren laufen. Denn es ist ja schon sehr, sehr lange bekannt, dass Amerika sich zurückzieht, egal wer jetzt Präsident wird. Könnte es sein, dass das Engagement in Europa auf jeden Fall schwächer wird, gerade was den Bereich Verteidigung NATO angeht? Sabine Thillier in Paris, wie sieht man das in Frankreich denn tatsächlich? Ist dieser Wahlausgang, also in einer Nation, die als Atommacht auch immer der NATO ein bisschen skeptisch gegenüberstand, ja, ist dieser Ausgang der Wahl tatsächlich so entscheidend oder hätte man nicht seit vielen, vielen Monaten schon da anders agieren müssen?
Die Wahl ist natürlich entscheidend, aber Frankreich macht sich ja schon seit Jahren stark dafür, dass ein europäischer Pfeiler in der Verteidigungspolitik zusätzlich zum NATO-Engagement ausgebaut wird. Vorhin haben wir gesagt, ich hatte gesagt Schicksalsgemeinschaft, da habe ich gehört, wir müssen eine Gemeinschaft des Handelns werden. Aber wir können ja nur eine Gemeinschaft des Handelns werden, wenn wir uns auch als Schicksalsgemeinschaft begreifen, würde ich mal sagen. Und ich komme wieder auf die Konkurrenz zu sprechen. Wir müssen unsere Handlungsfähigkeiten natürlich auf EU-Ebene stärken, gerade in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Aber wir müssen eben auch sehen, dass wir nicht zu stark mit unseren Rüstungsindustrien in der Konkurrenz sind. Wir geben zusammen 240 Milliarden Euro aus. Davon sind praktisch 146 Milliarden werden vom Weimarer Dreieck in Anführungsstrichen getragen. Aber wir leisten uns praktisch heute noch 17 verschiedene Panzermodelle, 29 verschiedene Modelle, Fregattenmodelle, wo die USA nur 4 haben. Und 20 Kampfflugzeuge, auch wo die USA wieder nur 6 haben. Ich glaube, da müssen wir wirklich angreifen und diesen europäischen Pfeiler wirklich ausbauen und vor allen Dingen versuchen jetzt die Programme in der Europäischen Kommission vorgeschlagen werden, dass wir da eine Einigung finden und vielleicht auch so etwas wie eine europäische Präferenz im Rüstungsbereich. Das wäre sehr wichtig. Ich glaube auf die Amerikaner, wir brauchen sie weiter natürlich als Partner und wir müssen im Dialog bleiben. Aber es ist ja wirklich nichts Neues, wie Sie das eben schon gesagt haben, dass die Amerikaner heute auch mehr in den indopazifischen Raum schauen und schon praktisch seit Obama auch von uns Europäer mehr Eigenverantwortung verlangen.
Aber alle EU-Länder zusammengenommen kommen ja in etwa an die militärische Stärke der USA ran. Die Frage ist, ob es sich dann wirklich lohnt, Parallelstrukturen zur NATO zu denken. Ist das etwas, Bodo Ramelow?
Ich setze ein Stück vorher an. Ist uns eigentlich klar, was es heißt, dass die Sowjetunion als letzte imperiale Großmacht zerbröselt ist? Ist es uns eigentlich klar, was es heißt, dass Jugoslawien als großes Land in Europa zerbröselt ist? Welche Antwort haben wir darauf? Geben wir darauf eine europäische Antwort? Eine Antwort, die heißt, alle Staaten, die sich daraus gebildet haben, müssen Teil eines europäischen Friedensabkommens und eines Nichtangriffspaktes werden, in wechselseitiger Durchdringung. Und das geht nur, wenn man auch tatsächlich sich militärisch zusammenschließt, wenn man miteinander das macht. Und ich will auch den Wasser in den Wein schütten. Die Zeitenwende führt im Osten dazu, dass Sarah Wagenknecht gerade die Wahlen enorm gewonnen hat. Also das genaue Gegenteil von dem, was wir hier vorne gerade diskutieren, ob wir militärisch der Ukraine beistehen oder nicht, wird in Ostdeutschland gerade ganz anders beantwortet. Und zwar entgegengesetzt. Und in einer Form, die mir auch Sorge macht, weil damit keine Sicherheit entsteht, die wir eigentlich brauchen. Denn selbst wenn man der Logik von Frau Wagenknecht folgen wollte und sich überlegt, dass es sowas wie einen Diktatfrieden gäbe, der dann den Militärgang beendet, dann bleibt die Frage, was heißt denn das für Georgien, was heißt denn das für Moldau, was heißt das für Transnistrien, was heißt das für all die anderen aus dem Zerfall der alten Sowjetunion entstehenden Staaten, die alle emotional einen Anspruch darauf haben, einen Schutz zu bekommen. Deswegen sage ich, von Polen können wir da viel lernen. In Polen spürt man, was es heißt, von der Sowjetunion zerlegt worden zu sein, zerstört worden zu sein. Über die Ukraine redet man bei uns in Ostdeutschland völlig anders wie in Westdeutschland. In Westdeutschland hat man das Gefühl, man redet von irgendeinem fernen Planet. Und so fühlen sich dann aber auch alle Osteuropäer, dass man das Gefühl hat, die alte innerdeutsche Grenze ist auch die Wahrnehmungsgrenze, wenn es um Europa geht. Das ist mein Plädoyer, mein leidenschaftliches Plädoyer für mehr europäische Sicht aus Osteuropa. Mittel- und Osteuropa müssen der Treiber der neuen Veränderung in Europa sein. Und zur NATO eine Bemerkung. Solange der zweitgrößte Truppensteller der NATO völkerrechtswidrige Kriege gegen zwei Nachbarstaaten führt, wenn es um Kurdinnen und Kurden geht, und die NATO dazu schweigt, solange ist das mit der Wertegemeinschaft der NATO einfach schwierig. Also ich will das mal sagen, dass ich große Probleme habe, welche Rolle Herr Erdogan im Moment in all den Konflikten spielt und welche Rolle am Ende die türkische Armee dort einnimmt. Und wenn wir die Interessenlagen von Kurdinnen und Kurden, Jesidinnen und Jesiden einfach nicht mal begreifen, nicht mal annehmen, dann werden wir die Antwort, wie wir eine Friedensordnung, eine europäische Friedensordnung entwickeln, nicht schaffen. Deswegen, ich plädiere für eine europäische Friedensordnung nicht gegen die Amerikaner und auch nicht gegen die Russen, sondern eine europäische Friedensordnung, die am Ende heißt, wir müssen Europa als Ganzes denken. Erst dann werden wir als Kontinent gemeinsam auch unterwegs sein, um sich widerstandsfähig gegen andere Interessenlagen zur Wehr setzen zu können. Nun.
Eine Einbindung von Russland also in eine europäische Friedensordnung, Marek Prawda, würde Polen da mitgehen?
Also ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr den Luxus, über die europäische Friedensordnung zu sprechen, die eventuell NATO beschädigen könnte. Die NATO braucht die EU. Wir müssen eine harmonische oder strategische Harmonie jetzt haben und sich drum bemühen. Deshalb glaube ich, dass wir, also Polen hat jetzt die Ratspräsidentschaft ab Januar, wir werden die Frage der Sicherheit sicherlich auf der Agenda ganz, ganz hoch haben. Und die europäische Friedensordnung muss natürlich mit Amerika zusammengedacht werden, aber Amerika wird so oder so mehr in andere Richtung schauen. Wir müssen selbstständiger werden. Und wenn Amerika nach Asien schaut, das sollen wir verstehen. Aber Amerika sollte eigentlich mit Europa in andere Richtungen schauen. Da können wir uns verständigen. Wenn Donald Trump Präsident wird, er denkt in diesen Kategorien der die Transaktion, diese transaktionale dieses Herangehen soll typisch für ihn sein, dann sollen wir auch zeigen, dass wir in Europa auch selbstständig sein können, und er wird auch auf Europa nicht verzichten können. Deshalb sollen wir vielleicht nicht jetzt dramatisieren und den Weltuntergang verkünden, sondern uns einfach darauf vorbereiten.
Das machen wir gleich.
Ich möchte ein Missverständnis nicht im Raum stehen lassen. Ich rede nicht von Unterwerfung unter Herrn Putin. Also ich rede nicht, wenn ich von einer europäischen Friedensordnung rede, rede ich von Europa als Ganzem, es komplett zu denken und dabei Russland mitzudenken. Weil am Beispiel von Armenien können wir sehr schnell feststellen, was passiert, wenn wir diese Staaten in Armenien, Bergkarabach, war Russland der angebliche Friedenspartner, der garantieren sollte, dass die Armenier nicht vertrieben werden. Russland hat sich am Ende arrangiert, Aserbaidschan hat sich an der Türkei orientiert. Wir kaufen jetzt aserbaidschanisches Öl und das ist jetzt das Friedensöl. Entschuldigung, dass ich dann einfach stinkig bin und sage, ich habe keine Lust mehr dazu zu schweigen, an welchen Stellen wir die Widersprüche selber produzieren. Das heißt, ich rede nicht pro Putin. Ich rede nicht pro einer Militärdiktatur. Aber ich mag auch keine Diktatoren, egal in welchem Gewand sie daherkommen. Trotzdem rede ich von Europa als Ganzen. Und da sage ich mal, Armenien hat im Moment große Sorgen, dass Aserbaidschan ihnen die letzte Grenze zum Iran zumacht und am Ende damit ein ganzer Staat verloren geht. Ich habe da ziemliche Panik davor, dass diese Form bei uns nicht mal mehr gedacht wird, nicht mal mehr gesehen wird, welche Interessenlagen da eigentlich einzelne Nationen noch haben.
Europas Verteidigung, zentraler Dreh- und Angelpunkt auch unseres Gesprächs hier und auch des Weimarer Dreiecks. Unser Thema gleich im zweiten Teil. Wir machen eine kurze Pause für Nachrichten und für Wetter und Verkehr. Bis gleich. Die Zukunft Europas rettet ein Bündnis aus Ost und West. Herzlich willkommen zurück zum RBB 24 Inforadio Forum. Zusammen mit dem Tagesspiegel auf dem Kongress des Tagesspiegel der Osten reden wir über die Kraft des Weimarer Dreiecks. Was denn diese Dreierkonstellation, das Diskursbündnis leisten kann in dieser aufgeheizten Zeit. Und das Wichtigste, was sie leisten soll, so haben es die Außenminister der drei Länder im Mai ja formuliert, ist eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik schlagfertiger zu machen. Nun gibt es ja einen Vorschlag der Europäischen Kommission, eine EU-Strategie, die sagt, wir stärken unsere EU-Rüstungsindustrie. Ziel muss es sein, dass wir mindestens 40% unserer Ausrüstung im militärischen Bereich gemeinsam beschaffen, unsere eigene Rüstungsindustrie stärken, nicht mehr so viel in Amerika einkaufen, uns unabhängiger machen. Das soll das Ziel sein. Die Frage ist, Anja Wähler-Schöck vom Tagesspiegel, ist dieses Ziel tatsächlich in irgendwie erreichbarer Nähe?
Ich würde gerne kurz auf die Punkte meiner Vorredner eingehen. Nämlich Herr Ramelow hat gesagt, wir sollten einen Nichtangriffspakt abschließen innerhalb Europas. Es gibt einen weltweiten Nichtangriffspakt. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg darauf geeinigt, auf die Souveränität aller Staaten, auf die Völkerrechtswidrigkeit von Angriffskriegen und Invasionen. Und in einem Zeitpunkt, in dem Russland noch einen Angriffskrieg gegen die Ukraine betreibt, müssen wir nicht darüber sprechen, wie wir Frieden mit Russland finden können, wie wir Russland in Europa integrieren können, sondern da müssen wir darüber sprechen, wie wir ein Zeichen setzen können, das nicht nur der Ukraine klar macht, wir stehen an eurer Seite, wenn ihr Opfer eines Angriffskrieges werdet, sondern dass auch allen anderen Diktatoren in der Welt, Xi Jinping zum Beispiel mit Blick auf Taiwan oder Kim Jong-un in Nordkorea mit Blick auf Südkorea zeigt, es ist illegal, gemäß des Völkerrechts, auf das wir uns verständigt haben, ein anderes Land mit dem Ziel der Gebietsgewinnung zu überfallen.
Dann gilt das allerdings auch für die Türkei und für Syrien und für den Irak, wo die Kurden angegriffen werden, für Rojava und Kobane. Also dann bitte gleiche Maßstäbe anwenden und nicht nur den einen Teil nennen. Ich bin bei Ihnen. Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dafür kann man kein Verständnis haben. Und dafür muss man dem angegriffenen Staat beistehen. Aber das Schweigen darüber, dass andere Nachbarstaaten auch angegriffen werden von NATO-Partnern, finde ich das, was ich sehr problematisch finde.
Es schweigt niemand in Europa dazu.
Doch,
Erdogan,
die gesamte NATO schweigt dazu.
Da widerspreche ich Ihnen ganz deutlich, Herr Ramelow. Erdogan ist regelmäßig Ziel der Kritik der Europäischen Union, wenn er hier zu Besuch ist. Insofern warne ich davor zu relativieren. Es geht im Moment um einen Angriffskrieg innerhalb Europas, dem wir uns widmen müssen.
Wobei jetzt aber Deutschland und Frankreich in Gestalt der Präsidenten vor wenigen Monaten zumindest der gemeinsamen Finanzierung von diesen Plänen eine Absage erteilt haben, zumindest nicht, wenn dafür gemeinsame Schulden aufgenommen werden müssen. Sabine Thillier, die Unterstützung dann für diesen Plan, obwohl Macron ihn immer groß angekündigt hat, eine gemeinsame europäische Verteidigung und auch Rüstungspolitik, dann doch nicht umsetzbar, weil das Geld fehlt?
Die Finanzierung ist natürlich ein großes Problem, ganz allgemein. Das versucht natürlich jetzt auch die Europäische Kommission anzugehen. Aber ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt zurückkommen. Ich glaube, wir brauchen überhaupt eine stärkere Handlungsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union. Und da könnte das Weimarer Dreieck dann auch wieder Anstöße geben. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie unser, wie sagt man jetzt, logiciell auf Gut, wir müssen da ein bisschen unsere Ansichten auch ändern, dass wir uns heute, ich glaube, die Europäische Union ist ja gegründet worden, damit wir die Konflikte innerhalb der Union, dass wir denen etwas entgegenzusetzen haben. Es war ja ein Friedensprojekt, ne? Und deswegen habe ich auch, glaube ich, heute nur das Gefühl, wir haben manchmal Probleme umzustellen. Das heißt, wir müssen uns heute behaupten, in einem geopolitischen Umfeld, was sich unglaublich geändert hat und wo die Risiken unglaublich groß geworden sind. Und welche Handlungsfähigkeit geben wir da der Europäischen Union? Darum geht es ja auch. Wenn man sich nur mal das Budget anguckt, den Haushalt anguckt, wo es so viele Streitereien rumherum gibt. 1%, das ist, wir verlangen eigentlich von der Europäischen Union, das ist ein Riese auf tönernen Füßen einmal. Dann haben wir keine gemeinsame Außenpolitik. Wir haben im Grunde 27 verschiedene Außenpolitiken. Und wenn Frankreich von Souveränität spricht, europäischer Souveränität, das ist ja damals gar nicht gut angekommen. Dann ist es immer, ja, wie soll man diesen Begriff verstehen? Aber im Grunde geht es ja auch um Unabhängigkeit. Wie kann man die größtmögliche Unabhängigkeit gewinnen? Und welche Instrumente geben wir da Europa? Und wie wollen wir die Zukunft Europas gemeinsam gestalten? Welche Kompetenzen sind wir bereit, der Europäischen Union abzutreten? Jetzt im Verteidigungsbereich ist sie jetzt schon, wir haben jetzt einen europäischen Fonds für Verteidigungsfragen von 8 Milliarden Euro, der ist ja gerade auch wieder aufgestockt worden. Wir haben verschiedene Mittel, European Defence Industry Strategy und so weiter. Aber wie Sie es eben schon sagten, 78% unserer Einkäufe finden außerhalb statt und 68% in den USA. So, und da müssen wir uns zusammenfinden.
Und gerade Frankreich? Und gerade Frankreich hat sich ja in der Vergangenheit zumindest jetzt nicht hervorgetan als der größte Unterstützer der Ukraine, zumindest wenn es um die Anzahl der Waffen geht, auch nicht, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine angeht. Da hinkt Frankreich hinter Deutschland und hinter Polen dann weit hinterher. Ist das auch ein Zeichen und ein Indiz, dass der Rückhalt in der französischen Bevölkerung mehr Rüstung für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine schwindet?
Also sicher, man muss immer wieder erklären, immer wieder diese Unterstützung fördern, das ist ganz klar. Wir sind ja auch etwas weiter entfernt. Herr Ramelow hat das vorhin schon mal gesagt, Unterschied zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland mit dem Blick, Polen ist ein Nachbarland, was Frankreich natürlich nicht ist. Aber die Unterstützung ist ganz klar da für die Ukraine. Und es gibt ja nicht, es ist ja auch nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern es gibt ja auch ganz konkrete Militärhilfe. Zum Beispiel sind 15.000 ukrainische Soldaten werden ausgebildet und in Polen von Frankreich. Also ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen aufführen, aber es gibt doch eine große Hilfe. Frankreich leistet schon seinen Beitrag dazu und manchmal kommt dann hier doch ein bisschen Missmut auf, wenn die französische Hilfe so, sagen wir mal, diminuiert wird, reduziert wird. Wenn man sich das im Einzelnen anschaut, ist Frankreich schon mit dabei und es ist für uns auch wichtig, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt.
Blicken wir nach Polen. Wie die Stimmung dort ist, würde mich interessieren und die Zustimmung dann auch dazu, die Grenzen zu verteidigen und die Ukraine stark zu unterstützen. Jüngst gab es ja auch von dem ukrainischen Präsidenten von Zelensky dann doch Kritik an Polen, wo gesagt wurde, aber ich hätte gerne noch mehr Kampfjets. Eigentlich wurden mir doch mehr versprochen, dass sich Polen da auch ein bisschen zurückhält. Auch hier die Frage an Sie, Marek Prawda. Hat sich die Stimmung da in Polen ein bisschen gedreht? Ist man da auch ein bisschen müde?
Ich glaube, im Allgemeinen ist es für uns eine existenzielle Frage und da hat sich nicht viel geändert. Selbstverständlich ist die Ukraine in einer existenziellen Frage. Deshalb müssen wir verstehen, dass da politische Töne kommen, die manchmal auch problematisch sind oder gar nicht stimmen. Da war ein Missverständnis mit diesen Kampfjets. Das haben wir geklärt. Aber wenn es um das Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt geht, ist Polen immer noch das Land, das proportionell den meisten Beitrag, den größten Beitrag geleistet hat. Jetzt beschäftigen wir uns sehr stark mit den Beitrittsprozess der Ukraine. Das ist natürlich ein wirtschaftliches Problem. Da ist man nicht nur Partner, aber auch Konkurrent. Aber
der Weizen aus der Ukraine ist das ja.
Ja, es gab viele bedauerliche Prozesse, aber im Grunde genommen kommt auch die Vorsicht, dass man der Ukraine selbstverständlich helfen muss jetzt auf dem Prozess. Aber wenn die Ukraine die Bedingungen erfüllt und in den Beitrittsprozess kommt, dann ist sie eingebunden in die europäischen Regeln und dann wird das auch für uns besser sein. Und ich glaube, dass der Beitrittsprozess zur Europäischen Union auch sehr schnell gehen kann. Wir werden uns damit befassen als Ratspräsidentschaft. Da entscheiden wir natürlich nicht über das Tempo, aber wir können sehr behilflich sein. Und wir haben mit der Ukraine Interessengemeinschaft, Wertegemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft. Das ist alles entscheidend. Deshalb glaube ich nicht, dass hier sich etwas fundamental ändert. Selbstverständlich haben wir jetzt mit Ermüdungssymptomen in allen Ländern zu tun. Und das ist auch in meinem Lande. Wir haben etwa 2 Millionen Ukrainer jetzt. Und es gab auch viel mehr. Ich glaube, dass die Ukraine schon vorher als in die Europäische Union eigentlich aufgenommen wurde, wenn man die Europäische Union als Schicksalsgemeinschaft betrachtet. Das heißt, sie sind als Teil der Gemeinschaft angesehen. Wir müssen aber auch auf den Beitrittsprozess so schauen, dass er bestimmte Elemente der Sicherheit der Ukraine bringt. Das ist leichter gesagt als getan. Aber das ist der
Prozess. Militärische Sicherheit oder wirtschaftliche Sicherheit?
Wirtschaftliche und politische Sicherheit, die auch andere Konsequenzen haben muss. Darüber wird jetzt viel gesprochen. Natürlich ist die Mitgliedschaft in der NATO jetzt nicht möglich, steht nicht zur Debatte. Aber wir haben schon zum Glück sind die Verhandlungen jetzt angefangen und das ist der Prozess.
Vor allen Dingen Polen, ja. Wie sehr spricht Polen da auch für die anderen Länder Osteuropas?
Polen fühlt sich jetzt schon im sicheren Hafen. Aber es gibt Staaten, die in einer anderen Situation sind. Deshalb haben unsere Minister zum Beispiel in Moldau eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Sie haben am 17. September Chisinau besucht. Jetzt zu Georgien gab es auch eine gemeinsame Stellungnahme von unseren Weimarer Ministern, wenn man so sagen kann. Das heißt, dass wir diese Stimmung jetzt sehr ernst nehmen können. Das ist auch ein sicherheitspolitisches Element oder ein Aspekt, wo Weimarer Dreieck das Potenzial hätte, etwas zu tun und für diese Staaten auch zu sprechen. Nach dem 2004, das war die große Erweiterung. Damals haben wir uns alle vorstellen können, dass wir mit Grauzonen der Sicherheit leben können, irgendwie. Jetzt ist es nach 22 ist das nicht möglich. Deshalb müssen wir unsere Sicht auf die Erweiterung ändern. Wir können uns nicht leisten, dass diese Länder, die angrenzenden Partner, jetzt in einer grauen Zone der Sicherheit bleiben, weil das eine schiere Einladung für den Imperialismus wäre. Deshalb, wenn ich jetzt über mein Land sprechen würde, dann wäre diese Perspektive etwas, was wir einbringen sollen in die europäische Diskussion.
Osterweiterung, ja auch etwas, was Frankreichs Präsident Macron sehr vorangetrieben hat in einer Rede. Aber wenn wir über Osterweiterung, über die Kraft der EU, über mehr Rüstung, über mehr auch Waffen sprechen, dann gibt es auch Stimmen in Deutschland, die mehr sind als müde. Bodo Ramelow, gerade in Ihrem Bundesland in Thüringen hat man das gesehen, wie auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern, mit der neuen politischen Kraft, die dort hochgekommen ist und die ein ganz anderes Verständnis davon hat, wie man mit Putin, mit Russland und mit der Ukraine umzugehen hat und natürlich auch mit Waffenlieferungen umzugehen hat. Wie erklären Sie sich, dass der Osten Deutschlands ja als auch mal Teil des Warschauer Paktes da so eine andere Stimmungslage hat als zum Beispiel die Polen?
Ich habe jetzt bei jedem Jahrestag, an dem der russische Überfall auf die Ukraine stattgefunden hat, in Weimar vor den ukrainischen Menschen gesprochen. Das heißt, es gibt jedes Mal dazu eine große Veranstaltung und ich habe jedes Mal darüber gesprochen, dass wir den Traum haben, wir zusammen mit den ukrainischen Menschen von Frieden. Die Menschen in der Ukraine wollen Frieden. Also es ist doch nicht so, als ob da irgendein Kriegstreiber in der Ukraine sitzt und die Menschen, die in Weimar sind. Und dann das Erleben, dass dann auf einmal Montagsdemonstranten kommen, die russische Fahne und die Friedenstaube zusammen hochhalten und provozierend zu den ukrainischen Flüchtlingen kommen und vor unter Schiller und Goethe dann meinen, dort laut brüllen zu müssen. Das ist Stimmungslage. Und sobald man sich dagegen wehrt und sagt, das kann doch nicht wahr sein, man kann doch die russische Fahne mit der Friedenstaube nicht zusammennehmen, jedenfalls nicht, solange ein Putin die Militärmacht hat, andere Staaten zu überfallen und militärisch zu vernichten.
Aber wie erklären
Deswegen
Sie
bin
sich
ich
das?
In der Frage ganz entschieden. Ja, das ist ja ein Teil auch der nicht, sagen wir mal, der Stimmen, die ich nicht mehr eingesammelt habe, weil ich vom ersten Tag an immer wieder gesagt habe, der überfallene Staat Ukraine muss sich verteidigen können. Ich bin von Grundsatz her eigentlich dafür, dass Deutschland überhaupt nirgends Waffen hinliefert. Das ist sozusagen mein innerer Grundsatz. Und diesen inneren Grundsatz habe ich überworfen an dem Tag, an dem Russland einfach die Ukraine überfallen hat. Da hat Frau Wagenknecht auch am Abend vorher gesagt, das wäre ja nur eine Übung, da würde ja nichts passieren. Das heißt, obwohl ich emotional eher gegen Waffenlieferungen bin, habe ich gesagt, der angegriffene Staat muss sich verteidigen können und wir haben unsere Pflicht dazu zu leisten. Und wenn du dann noch weißt, dass Rheinmetall vorher noch Russland ausstatten wollte mit Technik und der Vertrag ja schon vorbereitet war, dann hat Rheinmetall versucht, mir das durch Unterlassungsklagen zu unterbinden, dass ich es nicht mehr wiederholen soll. Dann denke ich immer, wie bekloppt ist das denn? Also ich habe doch erlebt, wie man dann am Ende meinte, dass man mit Russland auch militärisch klarkäme. Dazu gab es ja auch Vereinbarungen und Vorbereitungen. Die hat Putin alle gebrochen. Und deswegen sage ich, an der Stelle ist mit Putin kein Frieden zu machen. Und trotzdem brauchen wir einen Prozess, der zum Frieden führt. Das mag sich verrückt anhören, aber das Sterben jeden Tag ist für die Menschen jedenfalls unerträglich. Und zwar für die Betroffenen, zuallererst für die Ukrainer. Aber es ist auch für die russischen Angehörigen, deren Soldatinnen und Soldaten auch nicht mehr wiederkommen, auch unerträglich. Das wird dann in Russland alles weggemogelt und wegmanipuliert, indem nicht darüber geredet wird, wie viele hunderttausend Soldaten mittlerweile schon tot sind. Deswegen, Krieg ist keine Freude. Aber Russland ist eine imperiale Macht und ich würde mir von Linken wünschen, deswegen war ich so ein bisschen irritiert, dass Frau Wagenknecht vorgibt, eine Linke zu sein. Von Linken würde ich mir wünschen, dass sie Imperialismus, Chauvinismus und Militarismus erkennen. Und das kann man an der russischen Regierung nun ganz deutlich erkennen. Deswegen, dem muss man sich aktiv zur Wehr setzen und seinen Beitrag dazu leisten.
Wenn ich da vielleicht noch zusätzlich was tun.
Und das Weimarer Dreieck, diese drei Länder, Deutschland, Polen, Frankreich, könnte ja, so haben wir es oft gehört, so eine Rolle übernehmen, zumindest als Ideengeber, als Impulsgeber. Anja Wilaschek, ganz große Ziele, große Pläne für dieses Diskursbündnis, der große Wurf für Europa. Können Sie sich vorstellen, dass das Weimarer Dreieck da in die Umsetzung kommt, also da wirklich ein Impulsgeber sein kann? Oder ist die Chance schon vertan?
Ich glaube, vertan ist sie keineswegs. Ich glaube, dass wir im Moment tatsächlich einen Weimarer Moment erleben. Also now is the time. Jetzt ist Zeit zu handeln. Es gibt gute Zeichen. Einerseits positive Zeichen in Form der neuen Kommission, der Vorhaben der neuen Kommission. Andererseits negative Zeichen wie der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl, der dringlicher oder etwas weniger dringlicher, aber trotzdem ein Aufruf sein wird an Europa, seine eigene Sicherheit in die Hand zu nehmen und Souveränität auch im Blick der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA, aber auch China in die Hand zu nehmen. Insofern glaube ich, dass das Weimarer Dreieck jetzt als Motor, quasi als fortgesetzter deutsch-französischer Motor, der etwas zu Alarmen gekommen ist, etwas dazu beitragen kann, dass Europa sich stark aufstellt, dass Europa vor allem geeint auftritt. Das ist etwas, was in der Vergangenheit nicht geglückt ist. Da hat Europa oft mit vielfacher Stimme gesprochen. Insofern glaube ich, dass auch Auftritte der gemeinsamen Weimarer Dreiecksländer gegenüber den USA, gegenüber China ein sehr wichtiges Zeichen an die Welt setzen können mit Blick auf die Stärke Europas. Ich glaube, dass das Weimarer Dreieck auch einen Beitrag dazu leisten kann, Reformen anzustoßen innerhalb der Europäischen Union. Zum Beispiel steht in diesem Papier, dass die europäische Repräsentantin für Außen- und Sicherheitspolitik gestärkt werden soll. Ich denke, das ist ein wichtiger Impuls. Es gibt auch kleine, konkrete Projekte, zum Beispiel, dass eine Einrichtung für Sanktionspolitik der EU eingerichtet werden soll. Das sind kleine Vorhaben, die gar nicht so viel Aufwand brauchen, aber sehr viel Effekt haben können. Also insofern glaube ich, dass dieses Papier es geschafft hat, auf der einen Seite große Ziele zu formulieren, auf der anderen Seite aber auch kleine Vorhaben, die durchaus erreichbar und greifbar sind.
Aber es muss über das reine Diskursforum oder auch eine länderübergreifende Zusammenarbeit, von der Sie, glaube ich, auch selbst profitiert haben, über die Ländergrenzen hinweg, Jugendliche der nächsten Generation, die sich da getroffen haben, darüber muss es hinweggehen, ja, und hinausgehen.
Ja, wobei die Komponente, die Sie ansprechen, natürlich ganz entscheidend ist. Wir müssen an die nächste Generation denken und ich würde mich immer als Kind des Élysée-Vertrags bezeichnen. Ich habe sehr von der engen deutsch-französischen Zusammenarbeit profitiert als Schülerin, als Studentin und finde, da müssen wir noch viel mehr mit Blick auf unsere polnischen Nachbarn unternehmen. Ich finde, es muss zur Selbstverständlichkeit werden, dass wir hier einen Steinwurf entfernt von der polnischen Grenze Polnisch lernen können an Berliner Schulen, dass polnische Kultur stärker vorkommt in Berlin, dass wir das Verhältnis zu unseren polnischen Nachbarn viel, viel stärker noch ausgestalten. Und da ist noch einiges an Luft nach oben. Das Weimarer Dreieck ist ja nicht nur eine politische Gemeinschaft, sondern unternimmt auch einige Anstrengungen mit Blick auf Gesellschaft, Jugendförderung, Kultur. Insofern bin ich da auch zuversichtlich, dass sich da in den kommenden Jahren noch sehr viel tun wird.
Marek Prawda, Polen als Vorangehender im Weimarer Dreieck, fühlen Sie sich da als Land auch mitgenommen und ernst genommen, dass Sie diese Rolle auch annehmen könnten?
Also ich kann mich erinnern an die Zeit 2014, da war ich in Brüssel und ich war Polens Botschafter an der EU, habe damals mit meinem deutschen und französischen Kollegen gesprochen und das war die schon der Krieg gegen Krim und alle entdeckten das Problem der Ukraine. Ich bin damals ein großer Fan von Weimarer Dreieck geworden, weil wir gesehen haben, dass dieses Europa im Kleinformat etwas vorbereiten kann, was dann die anderen übernehmen. Und es war noch sehr schwierig, über die Ukraine zu sprechen. Es war sehr schwer, Ukraine überhaupt als ein Subjekt anzusehen. Und da haben wir drei damals gesagt, die Europa braucht Veröstlichung im Sinne, dass man die östlichen Nachbarn als Subjekte wahrnimmt. Man hat lange Zeit in Deutschland über Ukraine oder Georgien gesprochen, dass man sie kennt. Man kannte die russische Erzählung über die Ukraine und über Georgien und das ist nicht dasselbe. Aber damals in Brüssel haben wir gesagt, jeder von uns muss irgendwie eigene Hauptstadt Nachhilfe geben. Ich habe gesagt, ich muss in Warschau erklären, dass die Welt nicht nur aus Amerika besteht. Und mein französischer Kollege sagte, ich muss Quai d'Orsay erklären, wo Ukraine liegt. Und mein deutscher Kollege war damit beschäftigt, zu erklären, dass Polen nicht nur Traumata, sondern auch Ansichten haben.
Europa steht heute angesichts der Wahlen in den USA vor seinem Weimarer Moment. Das hat diese Diskussion sehr deutlich gemacht. Und Marek Prawda aus Polen nimmt auch die Rolle gerne an, dass Polen da eine starke Stimme hat. Die wahre Bedeutung, von was dieser Moment dann tatsächlich bringt, ist natürlich offen. Es könnte Großes avisiert werden, das haben wir heute gehört, Europa zu stärken und gemeinsamen Zielen zu tragen. Ich bedanke mich sehr für die Teilnahme an diesem Podium. Aus allen drei Ländern des Weimarer Dreiecks dabei die französische Abgeordnete Sabine Thier, dem polnischen Vizeaußenminister Marek Prawda, dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und von unserem Gastgeber, dem Tagesspiegel, Anja Wählerschöck, der Leiterin des internationalen Politikressorts. Das RBB 24 Inforadio Forum zur Kraft des Weimarer Dreiecks. Mein Name ist Sandra Schwarte. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören.